Das Restaurant ist voller Stimmen, angenehmer Gerüche, guter Menschen, gedämpfter Musik und einer warmherzigen Atmosphäre. Die Kellnerinnen haben perfektes Haar und straffe Körper, die durch ihre eng anliegenden Kleider deutlich zur Geltung gebracht werden. Alle anderen haben sich viel Mühe gegeben, lässig auszusehen. Sie tragen Jeans, saubere T-Shirts, elegante Schuhe. Sallys Vater widmet sich seinem Hühnchengericht und ihre Mutter nimmt einen Salat in Angriff, während Sally ihre Tortellini mit der Gabel hin und her schiebt. Der Tag ist gut gelaufen. Zum ersten Mal seit einer Ewigkeit sieht ihr Vater in etwa so alt aus, wie er wirklich ist, nämlich 55, und nicht um Jahre älter. Der DVD-Player kam gut an. Es war überhaupt kein Problem für sie, ihn anzuschließen, und ihr Vater verbrachte 10 Minuten mit der Fernbedienung, um zu lernen, wie man das Gerät bedient. Es ist schwierig für ihn, die Knöpfe zu drücken, weil seine Hände so zittern, doch seine Frustration hält sich in Grenzen. Ob das in einem Jahr oder auch nur in ein paar Wochen noch so sein wird, ist eine ganz andere Frage. Sie spießt ein paar Stücke Pasta auf und schiebt sie sich in den Mund. Sie liebt Pasta. Sie wäre vollauf einverstanden, müsste sie nur noch davon leben. Doch heute Abend hat sie nicht genug Appetit, um das Gericht genießen zu können. Ihre Mutter und ihr Vater lachen. Sie freut sich für die beiden. Freut sich, dass ihre Gesichter für vielleicht 1, 2 Stunden nicht mehr so leer sind. Nachdem sie zu Ende gegessen haben, kommt die freundliche Kellnerin herüber, die sich schon den ganzen Abend um sie kümmert, nimmt ihnen rasch die Teller ab und reicht ihnen die Dessertkarten. Sally liest ihre Karte. Sie findet nichts, auf das sie besonders Lust hätte. Und wenn sie sich die Kellnerinnen ansieht, bezweifelt sie, dass eine von ihnen jemals ein Dessert angerührt hat. Sie blickt auf und betrachtet das angespannte Gesicht ihres Vaters, der sich bemüht, die Kontrolle über seinen Körper zu bewahren. Sehr viel länger wird er nicht mehr durchhalten, denkt sie. Sally hat gerade einige Löffel Schokoeis mit Früchten gegessen, als sie sich plötzlich schuldig fühlt wegen Joe. Sie hofft, dass er sich nicht darauf verlassen hat, dass sie ihm heute Lunchbrote bringen würde. Doch in Wahrheit fühlt sie sich vor allem deswegen so schlecht, weil er heute Morgen was ganz Bestimmtes gesagt hat. Jemandem wie mir. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte sie nie darüber nachgedacht, dass Joe es vielleicht mitbekommt, wenn er anders als normale Menschen behandelt wird, auch von ihr. Niemand sonst brachte ihm Lunchbrote. Niemand sonst drängte ihn, sich ans Ufer des Avon zu setzen und den Enten trockenes Brot zuzuwerfen. Sie findet, dass das Eis nach gar nichts schmeckt, außer nach matschiger, gekühlter Sahne. Sie schiebt den Löffel im Becher hin und her, sodass es noch weiter zerläuft. Ihr wird klar, dass sie sich darum bemühen muss, Joe besser kennenzulernen, wobei das jedoch so wirken muss, als bemühe sie sich überhaupt nicht darum. Sie lächelt ihren Eltern zu und freut sich, dass die beiden einen so schönen Abend haben. Das metallene Kruzifix ihrer Mutter hängt über ihrer Bluse und funkelt im Licht der Kerzen. Trotz allem haben ihre Eltern noch immer ihren Glauben. Und wieder denkt sie, dass sie über den Glauben womöglich einen besseren Zugang zu Joe finden könnte. Sie widmet sich wieder ihrem Eis und bemüht sich, es aufzuessen. Das Bett kracht nicht mehr gegen die Wand. Vielleicht ist es zusammengebrochen. Vielleicht ist die Matratze völlig durchgescheuert. Mag sein, die beiden liegen inzwischen auf dem Boden. Gut möglich, dass sie völlig erschöpft sind. Wenn ich darüber nachdenke, kommt mir fast das Corned Beef Sandwich wieder hoch und ich bin in Versuchung, ihm freien Lauf zu lassen. Das Problem ist nur, es bliebe nicht bei diesem Sandwich. Da käme alles mit, was ich die Woche über gegessen habe. Ich habe mich entschieden. Ich werde Gott enttäuschen, indem ich die beiden am Leben lasse. Hey, ich schulde ihm doch keinen Gefallen. Ich lasse die leere Dose auf dem Tisch stehen, sowie alles, was ich zur Zubereitung des Sandwiches gebraucht habe. Besonders reinlich war ich ohnehin noch nie. Ich trage Handschuhe. Travers wird morgen früh auf die Dose stoßen. Ich frage mich, ob er sie untersuchen lässt, um eine mögliche Verbindung zu den Flaschen herzustellen, die in Angelas Haus gefunden wurden. Allerdings dürfte kaum jemand die Parallelität der Ereignisse auffallen. Jedenfalls keine Polizisten. Ich mache mir nicht die Mühe, die Haustür hinter mir abzuschließen. Sollte zufällig ein anderer einbrechen und die beiden umbringen, so kann ich nur sagen, wer bin ich schon, dass ich Gottes Pläne durchkreuzen würde? Ich fange an zu lachen bei dem Gedanken an ihre Gesichter, wenn sie am Morgen entdecken, dass sie einen Gast hatten. Lachen ist die beste Medizin für das, was ich gerade durchgemacht habe. Was werden sie wohl tun? Es melden? Nein. Travers möchte, dass sein Geheimnis bewahrt bleibt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er morgen zur Arbeit kommt und jedem erzählt, was passiert ist. Eine Zeit lang wird er in Angst leben, genauso wie sein Kumpel. Und das sollten sie auch, weil sie sich mit ihrem Treiben über die Bibel und über die Menschheit lustig machen. Weil sie sich damit über mich lustig machen. Ich lasse den Wagen 1 Kilometer von meiner Wohnung entfernt stehen und komme ins Schwitzen, als ich den Rest des Weges zu Fuß zurücklege. Mein Aktenkoffer fühlt sich schwer an in dieser schwülen Hitze. Vielleicht werde ich mir eines Tages ein Auto kaufen. In meiner Wohnung sehe ich, dass ich zwei Anrufe hatte, beide von meiner Mutter. Ich lösche sie ungehört und frage mich zwei Dinge. Erstens, warum ich meine Mom so sehr liebe und zweitens, warum man sie nicht ebenso leicht löschen kann wie ihre Anrufe. Ich setze mich zu Pickle und Jehovah und beobachte die beiden, wie sie in endlosen Kreisen vorbeischwimmen, ohne sich an irgendetwas zu erinnern. Sie sehen mich, glauben, dass ich ihnen etwas zu fressen geben will und schwimmen nach oben. Ich habe sie heute noch nicht gefüttert, also verliere ich keine Zeit. Ich werfe einen Blick auf meinen Anrufbeantworter. Vielleicht wird Mom morgen wieder anrufen, um mich zu fragen, ob ich vorbeikommen und Hackbraten essen möchte. Um mir ihr neuestes Puzzle zu zeigen, mir eine Coke zu geben. Ich freue mich schon darauf. Bevor ich ins Bett gehe, hole ich einen alten Wecker aus dem hintersten Winkel meines kleinen Schranks. Ich stelle ihn auf 35 Minuten nach 7. So gebe ich mir die Chance, von alleine um 7:30 aufzuwachen. Es ist eine Art Test. Ein Test mit einem Sicherheitsnetz. Ich wünsche meinen Fischen eine gute Nacht, bevor ich mich hinlege. Ich schließe die Augen und versuche nicht an meine Mutter zu denken, während ich darauf warte, dass der Schlaf kommt und all das Schmerzliche von mir nimmt, dessen Zeuge ich heute Nacht geworden bin.
Sie hatten eine lange Nacht, Detective Schroeder?
Wir haben noch eine Leiche gefunden.
Was?
Ich starre auf das Korkbrett.
War sie tot, Detective Schroeder?
Der Himmel über Christchurch ist bedeckt und grau. Keine Sonne, jede Menge Hitze, schwüle Hitze wie gestern. Ich habe bereits die Ärmel hochgerollt. Schroeder sieht mich an, als überraschte ich ihn immer wieder mit meinem unversiegbaren Quell des Wissens. Ich sehe ihn an, als tanzen Figuren aus einer Dr. Seuss-Geschichte durch mein Hirn, die Lieder singen, Händchen halten und sich die größte Mühe geben, um mich ununterbrochen zum Lachen zu bringen. Ja, sie ist tot, Joe. Ich hebe den Blick zur Wand und es fällt mir außerordentlich schwer, nicht aus der Rolle des etwas langsamen Joe zu fallen, als ich ihr Foto bemerke. Ich deute darauf. Auf das Bild von Candy.
Ist sie das?
Er nickt. Sie heißt Lisa Houston. Sie war eine Prostituierte.
Ein gefährlicher Beruf, Detective Schroeder. Putzen ist besser.
Das Foto von Candy ist eine dieser Hinterheraufnahmen, mit denen verglichen Passbilder richtig gut aussehen. Besonders weil in ihrem Fall das Bild erst gemacht wurde, nachdem sie bereits 2 Tage lang in glühender Hitze in einem Schlafzimmer im 2. Stock gelegen hatte. Die einsetzende Verwesung hat ihr nicht gut getan. Um den Haaransatz und im Gesicht ist die Haut ziemlich erschlafft. Überall sieht man purpurne Flecken. Noch etwa einen Tag länger und die Flecken wären schwarz. Ihre Augen sind milchig trüb, ihr Arm hängt schief und ist voller Blutergüsse. Die Haut an ihren Händen erinnert an nasse Handschuhe. Wenn alle Bedingungen stimmen, kann eine menschliche Leiche innerhalb weniger Tage bis aufs Skelett verwesen. Ich meine natürlich extreme Bedingungen, nicht nur einen bedeckten Tag mit gelegentlichen Schauern und etwas Sonne. Es ist ebenfalls hilfreich, wenn kleine, hungrige Tiere in der Nähe sind.
Ist sie letzte Nacht gestorben, Detective Schroeder?
Schon etwas früher, Joe. Wir werden das heute Vormittag noch genauer erfahren. Der Pathologe wird den genauen Zeitpunkt feststellen, indem er die Insektenlarven in ihrem zerschundenen Gesicht und ihrer zerrissenen Vagina untersucht und den offenen Bruch ihres Armes, bei dem der Knochen mal kurz durch die Haut geschaut und Hallo gesagt hat. Weißt du, Joe, du solltest dir diese Bilder wirklich nicht ansehen.
Das geht schon in Ordnung. Ich tue einfach so, als wären das gar keine richtigen Menschen.
Das muss ein echter Luxus sein.
Kaffee, Detective Schroeder?
Heute Morgen nicht, danke, Joe. Ich schlendere zu meinem Büro. Ich bin furchtbar neugierig, wie und von wem die Leiche gefunden wurde und wer am Tatort aufgetaucht ist. Detective Travers sicherlich nicht, der war zu beschäftigt. Wahrscheinlich war es der Ehemann, der nach Hause kam, um sein Leben wieder in gewohnte Bahnen zu lenken. Er dürfte sich gefragt haben, was für ein Geruch da von oben kam. Déjà-vu. Ganz egal, ob man durch die Nase, durch den Mund oder überhaupt nicht atmet. Der Verwesungsgeruch erwischt einen immer. Er gewinnt eine Art eigenes Leben, wie Feuer, das nach Sauerstoff sucht, um weiter zu brennen und sich auszubreiten. Und wie Feuer besitzt auch der Geruch eine Art Hunger, der gestillt werden muss. Einen Antrieb, um weiter zu existieren. Ich frage mich, ob der Ehemann diese Treppe jemals wieder hinaufsteigen wird. Ich habe von Fällen gehört, in denen alte Menschen monatelang neben ihren toten Ehepartnern hergelebt haben, weil sie sich nicht von dem Menschen trennen wollten, den sie geliebt haben. Sie legen sie ins Bett oder setzen sie neben sich, sehen fern und haben dabei ihr Lieblingskissen im Schoß, unterhalten sich mit ihnen, halten ihre Hand, obwohl die Haut schon in Streifen abfällt. Nachdem Dad gestorben war, behielt ich Mama eine Zeit lang besonders im Auge, um sicher zu sein, dass sie allein im Haus war. Ich hatte Angst, sie würde sich eine Tüte Superkleber besorgen und versuchen, Dads Asche wieder zusammenzufügen, damit sie weiter an dem armen Kerl rumnörgeln konnte. Ich erinnere mich an einen Bericht, den ich einmal in einer Zeitung gelesen habe. Irgendein Typ in Deutschland war gestorben und obwohl seine verwesene Leiche zum Himmel stank, wollte ihn keiner der Nachbarn stören. Er lag ein paar Monate lang in seiner Wohnung, ohne dass ihn jemand gefunden hätte, bis der Vermieter schließlich seine Miete wollte. Er war von seinen Katzen aufgefressen worden und am Ende waren fast nur noch Knochen von ihm übrig. Im Tod hatte der Kerl wahrscheinlich mehr Muschis als im Leben.